Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 294. Florian Wey. Fachkräfte finden, Menschen verstehen, Human Performance im Recruiting. Ja, die richtigen Mitarbeiter zu finden, das gehört für viele Unternehmen zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Klassische Stellenanzeigen, Lebensläufe und Bauchgefühl reichen da oft nicht mehr aus, um wirklich zu erkennen, ob ein Mensch fachlich, persönlich und kulturell zum Unternehmen passt. In diesem Experten-Talk spreche ich mit Florian Wey über modernes Recruiting, Human Performance und die Frage, wie Unternehmen bessere Personalentscheidungen treffen können. Florian ist Unternehmer, Human Performance Experte und der Geschäftsführer von L&W Consolidation. Er zeigt, warum es nicht genügt, nur Qualifikationen abzugleichen und welche Rolle Tools wie Profiling, DISC-Modell, Motivatorenanalyse, emotionale Intelligenz und Stressprofile spielen können. Es geht darum, Potenziale sichtbar zu machen, Fehlbesetzung zu vermeiden und Menschen dort einzusetzen, wo sie wirklich wirksam werden.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Erfolg braucht Verantwortung. Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ja, heute geht es um das Thema HP. Das ist nicht der Drucker, das ist Human Performance. Human Performance, das heißt also, wie Menschen performieren. Und ich habe da einen Experten dazu, aber der macht nicht nur das, der ist auch Glücksritter. Naja, nicht Glücksritter vielleicht, aber Glücksschiffer. Weil wir beide haben uns auf einem Schiff kennengelernt, auf einem Glücksschiff sozusagen, und haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame Erfahrungen geteilt haben. Und deswegen freue ich mich besonders auf ein sehr interessantes Gespräch mit Florian Wey. Herzlich willkommen.
Udo, schön bei dir zu sein. Also ich habe mich unglaublich gefreut, dich letztens bei der Nacht der Redner in Hamburg wiederzusehen. Also danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und man muss ja sagen, du bist Unternehmer, Human Performance Experte, Speaker, Geschäftsführer von L&W oder L&W Consolidation, weil wenn schon, ne, und du verbindest Personalmanagement, Bewerbersuche und ähnliche Dinge. Ein Allrounder sozusagen. Angefangen hat das Ganze dein berufliches Leben gar nicht mal so erfolgreich, sondern bei dir war ähnlich wie bei mir zwischendurch auch mal das Thema Scheitern. Wie bist du gestartet eigentlich, sag mal?
Okay, long story short, also yes, muss ich ein bisschen auch. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Mit 17 wollte ich eigentlich Informatiker werden und hatte sehr früh eine eigene Wohnung auch mit 17 und Unterhaltszahlungen sind ausgeblieben. Ich stand in der Situation dann zu sagen, okay, wie weitermachen, Kühlschrank vollkriegen ist eine ganz gute Idee und da musste ich halt ja mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen halt die Entscheidung zu treffen. So, das geht so nicht weiter. Ich habe die Schule abgebrochen, bin auf Bauarbeiten gegangen, Landschaftsbau, Getränkemarkt, um irgendwie, ich sag mal, eine Richtung zu finden und dann zu schauen, okay, was mache ich jetzt? Ausbildung, Handwerksbereich, dann zum Glück kam ein Impuls, denk doch mal über den kaufmännischen Bereich nach, denk doch mal über die Arbeit mit Menschen nach, irgendwie kannst du gut mit Menschen umgehen. Der Impuls war sehr, sehr gut, der kam damals von meinem Opa und darüber habe ich dann, ich sag mal, kaufmännische Ausbildung weiterqualifiziert. Anfang 20 war schon Führungskraft in Düsseldorf und mit 26 habe ich dann ja gesagt, okay, komm, selbstständig machen wäre eine gute Idee. Weil der Bereich macht Spaß, aber nicht so, wie er gemacht wird, sondern man muss ein bisschen mehr machen. Und dann kam der Startschuss mit 26, sich selbstständig zu machen. Und ich bin jetzt seit 16 Jahren Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Unternehmungen, die halt den Schwerpunkt haben. Also der größte Part ist Personalbeschaffung und die Entwicklung dieser Menschen zu guten Fach- und Führungskräften. Auf der anderen Seite, mit der anderen Unternehmung, kümmern wir uns bei Kunden halt um Stabstellenfunktionen wie Datenschutz, Hinweisgebersystem, aber auch HR oder Zertifizierung. Ich bin aber auch ISO-Auditor. Das heißt, wir helfen halt Unternehmen auch zu entwickeln, dass die Prozesse laufen, aber auch die Mitarbeiter gerne da arbeiten. Ja, und der dritte Bereich ist halt Human Performance, dass wir Menschen helfen, in Leistungsfähigkeit reinzukommen, in Erfolg reinzukommen. Und Erfolg sieht für alle anders aus. Für den einen ist es vielleicht der Ferrari, für den anderen ist es vielleicht die Meditation auf irgendeinem Berg. Und das ist ja vollkommen okay. Aber Umgang mit Stress, welchen Beruf hast du ergriffen und wie kann man ja die Handbremsen lösen? Wenn ich mal angeschaut, ist ja ein sehr breiter Bereich, das zusammenzufassen, ist nicht ganz so einfach. Sag ich, hey, das hat alles mit Menschen zu tun am Ende des Tages und das mögen wir.
Also ich würde mal sagen, du arbeitest ja an so einer Schnittstelle von Human Performance, Personalmanagement und auch Unternehmensentwicklung, kann man sagen. Was war so der entscheidende Moment, wo du gemerkt hast, jo, Menschen und ihre Potenziale, das sind mein Thema?
Okay. Ich habe irgendwann gemerkt, ich kriege, ich mag Menschen, also irgendwie schon immer. Ich habe in meinem gesamten Leben mit wenig Menschen richtig Stress bekommen, sondern wir haben immer irgendwie eine Lösung gefunden. Das hat wirklich in der Ausbildungszeit angefangen. Ich habe beim klassischen Handwerksbetrieb damals gelernt. Ich habe gemerkt, ich bin da reingekommen und der Haussegen hing wirklich schief. Die mögen sich, glaube ich, bis heute nicht wirklich. Und irgendwann habe ich festgestellt, mein direkter Ausbilder, der Buchhalter, hat dann angefangen mit einer Urlaubsvertretung die Monteure zu disponieren. Und das hat so richtig geknallt. Also die haben sich richtig angeschrien. Richtig, richtig fies war das. Und als ich dann soweit war, habe ich dann auch die Dispositionstätigkeiten übernommen, aber ich fand die Monteure alle cool. Also ich bin mit denen klargekommen, ich bin mit denen rausgefahren, wir haben mal zusammen gefrühstückt oder so. Und da gab es einen entscheidenden Moment, wo ich einen Notdiensteinsatz hatte, den Moment werde ich nie vergessen. So, ich habe den Kollegen angerufen, habe gesagt, du hör mal, ich weiß, du bist bei deiner Familie. Ich weiß, hör mal, iss in Ruhe auf. Du bist der Einzige, der in der Nähe ist. Kannst du bitte dorthin fahren? Und gesagt, getan, gar kein Thema. Und dann kam mein Ausbilder damals, hat mich, ja, ich sag mal, sehr, sehr schräg von der Seite angemacht. Ich wäre zu nett, warum ich den Monteur bitten würde, dorthin zu fahren. Das ist sein Job. So, und er soll das einfach machen. Und total entsetzt habe ich den angeschaut und gesagt, hör mal, also der sitzt bei seiner Familie. Also und Bitte und Danke tut mir jetzt nicht weh. Und da sind so die ein oder anderen Lichter aufgegangen. Und damals über einen weiteren Impuls habe ich dann die Info bekommen, du hör mal, willst du nicht in den Personalbereich rein, weil du kannst es und es macht dir Spaß. Und long story short, 20 Jahre später.
Okay, du stehst ja für das Unternehmen L&W und da habe ich irgendwie so einen Satz gelesen, Takt ist die Kunst, Erfolg zu haben, ohne sich Feinde zu machen. Er muss sich im Moment drüber nachdenken. Ich denke, habe ich das schon mal gehört? Das ist ein cooler Satz, aber was bedeutet, wie lebst du diesen Gedanken mit Führung, Verhandlung? Personalentscheidung. Was ist da wichtig für dich, die Prioritäten dabei?
Also das ist einer meiner Lieblingszitate. Also die Menschen sind halt einfach komplett unterschiedlich. Also so wie ich die Welt sehe, so sieht sie potenziell nicht jemand anderes. Und das ist auch gut so, wenn wir gleich wären. Also man sagt ja auch im internationalen Verhandlungskontext oder die Firmen, wo die Menschen sehr unterschiedlich sind und ein Rahmen geschaffen wird, wo man zusammenarbeiten kann, profitiert man davon, dass die Leute unterschiedlich sind. Man muss sie aber da abholen, wo die stehen. Weil wie gesagt, die Welt sieht für die nicht so aus wie für mich am Ende des Tages. Und dieses Zitat hat mir immer geholfen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal meine Fehler gemacht habe. Aber man muss dann halt auch mal im Nachgang drüber nachdenken, okay, was habe ich daran gut gemacht, was habe ich daran schlecht gemacht und dann danach steuern. Oder auch Isaac Newton, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn man über menschliche Interaktion nachdenkt, dann ist dieses Zitat ziemlich wahr, wenn man überlegt. Und ja, wir gelten als einer der Deutschlands besten Arbeitsplätze, was Mitarbeiterzufriedenheit anbelangt. Also scheinen wir irgendwas richtig zu machen.
Naja, das ist so. Und das ist ja wirklich nicht so einfach, die für dein Unternehmen richtigen Mitarbeiter zu finden. Ich sag mal nicht die richtigen, sondern die für dein Unternehmen, für dein Ziel, die richtigen zu finden. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, also manchmal gelingt dir das gut und ich habe einen Blick dafür entwickelt und ich sehe, also gerade Anfang der Woche war jemand bei mir, der immer noch ein sehr, sehr guter Freund ist, der hat mal für mich gearbeitet, ist eigentlich Musiker, ist viele, viele andere Wege gegangen und wir treffen uns gelegentlich und tauschen uns mehrere Stunden aus und da war es so, der kam zu mir, ich habe ihm in die Augen geschaut, er hat drei Sätze gesagt und habe gesagt, den will ich haben. Das ist einfach so. Mein lieber Kollege wollte ihn nicht mehr haben, weil er sich auch noch um Musik gekümmert hat. Ich habe das eigentlich nie verstanden. Hab gesagt, wenn sich jemand engagiert für sein Hobby und dafür der macht er eine Viertelstunde am Tag mal, weil er telefoniert, Termine abstimmt, das ist überhaupt nicht wichtig. Entscheidend ist, dass er sich auch für dein Unternehmen engagiert, einsetzt und macht und tut. Und das ist natürlich nicht so einfach. Welche Erfahrung hast du gemacht, gerade wenn ihr so im Recruiting seid, wenn hier Menschen jetzt vor euch sitzen, was ist da für dich oder für euch wichtig, um so einmal das perfekte Match zu finden?
Eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also der Lebenslauf ist schön, wenn da die Qualifikationen drin stehen, dass man sagt, okay, man kann auf eine gewisse Wissensbasis zurückgreifen, okay. Aber ganz ehrlich, ich habe die besten Erfahrungen mit Menschen gemacht, wo man am Anfang denen nicht zugetraut hätte, dass sie das hinbekommen. Ich habe jemanden von der Lagerstelle in eine C-Level-Position bei einem sehr großen Mobilfunkkonzern gebracht. Der hatte Telefonieangst, hatte Angst zu kommunizieren und der hat das selber nicht gesehen und er hat das wirklich, also gut, der hat mich auch wirklich, ich glaube, ein Jahr lang ziemlich gehasst bei dem Lehrplan sozusagen. Das war sehr unangenehm, aber wirklich Menschen, wo man gesagt hat, hör mal, aus der oder dem wird nichts. Und wenn man da mal zwischen den Zeilen schaut und mal sich mit denen beschäftigt oder auch, wie du gerade gesagt hast, wofür interessiert der sich, was macht der im Hobby? Und wenn man dann den Menschen den richtigen Impuls gibt, dann allein los am Ende des Tages.
Ja, ich glaube,
klar, man macht auch schlechte Erfahrungen, oder das ist natürlich nicht immer maßgeblich für alles, aber sehr häufig.
Also ich habe auch sehr oft in die Luschenkiste gegriffen. So, da kann sich jemand wirklich gut verkaufen und sagt, und also beim Verkäufer ist das schon immer ein bisschen eigenartig, wenn der sagt, naja, wissen Sie, also wir sollten schon doch mit einem relativ hohen Festgehalt anfangen. Ich muss mich ja erst einarbeiten. Und da denke ich mir immer, okay, das kann man machen für einen kleinen Bereich, aber wenn du verkaufen kannst, kannst du verkaufen. Dann ist es eigentlich ganz egal, welches Produkt es sei. Es ist eins, was moralisch überhaupt nicht zu dir passt, dann kannst du es verkaufen. Also dann mach's doch einfach und trau dir das zu. So, und da war es genauso, nach einem Jahr habe ich dann gesagt, also wir sollten mal überlegen, ob wir nicht getrennte Wege gehen. Das macht einfach keinen Sinn. Was ich aber sehr schade finde, ich habe gestern einen Post gelesen bei LinkedIn, der mich doch einigermaßen nachdenklich gemacht hat. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich kriege nur Absagen, weil ich bin 55. Die Leute lesen sich vielleicht nicht mal mehr bei der Bewerbung und sagen, ey, so einen alten Knopf, den wollen wir nicht haben. Und ich sage, ey, wie bescheuert könnte der sein? Der kann noch mindestens 10 Jahre für euch arbeiten. Und welches Potenzial an Erfahrung bringt der mit? Wie beobachtest du das? Wollen die alle die jungen Hüpfer haben, die sagen, oh Mensch, KI, das ist mein Thema. Ich habe das alles irgendwie gelernt, ich habe das drauf. Oder wie läuft das bei euch?
Super Frage. Dankeschön, Udo.
Ja.
Ich muss dir sagen, ich kenne Firmen, die so denken. Ich habe da noch nie Unterschiede gemacht. Also erstmal, hey, 4600 Wochen Lebenszeit am Ende des Tages, wenn wir 88 Jahre werden, ist nicht sonderlich viel. Also ein Leben ist ja, ich sag mal, schnell um. Und selbst wenn wir 200 Jahre alt werden würden, ist es kurz. Also ich habe grandiose Erfahrungen mit Älteren gemacht, weil, nein, sagen wir anders, also ich will auch nicht auf Generationen schimpfen, aber die Jüngeren haben teilweise Arbeit nicht ganz so erfunden. Das liegt halt an unterschiedlichsten Faktoren. So jemand, der Lebenserfahrung hat und sagt, ich mag das, was ich mache, oder ich mache das auch gerne. Also meiner Meinung nach ist das egal, ob derjenige auch 65 ist. Wir haben auch schon Mitarbeiter bis zur Rente sozusagen begleitet. Also ich habe da noch nie Unterschiede gemacht, aber mir ist es am Ende des Tages Wurst. Mir kommt es wirklich darauf an, hat derjenige Lust auf seinen Bereich und was bringt er mit? Also ich habe super Erfahrungen gemacht damit. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Jüngeren gemacht, aber ich mache da keine Unterschiede.
Du fragst mich immer viel, oh Gott, also früher haben wir eine Anzeige in unsere Lokalzeitung gesetzt. So. Und dann hatten wir aber eine Menge Leute, die dann gekommen sind. Dann kenne ich so die ganzen Handwerksauto, da steht dann hinten drauf, wir suchen dich. Da sage ich schon immer, Perspektive ist schlecht. Also wenn ich etwas suche, dann hat das für mich so ein bisschen so einen negativen Einschlag. Wenn ich aber hier meine Perspektive eröffne und sage, deine Chance, die großen Discounter in der, komm in ein starkes Team, mach dieses oder jenes. Also da ist so gleich so ein Motivationsspruch dabei. Wie funktioniert denn heute, kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber eine gute Bewerbersuche? Außer, dass man natürlich bei euch fragt. Aber wie funktioniert das?
Ja, versuche einfach, ich sag einfach jedem Unternehmen, was da jetzt auch in Beratung in dem Bereich will, also erstmal überall präsent sein, wo potenziell die Personen halt sind. Also da muss man sich schon Gedanken machen. Also ich bin jetzt nicht aus dem Marketing, aber ich sag halt, man muss sich schon überlegen, das ist ja eine Zielgruppe am Ende des Tages und wo hält die sich auf? So, und da sollte man natürlich präsent sein. Ja, Autowerbung kann man machen, sollte man dann auch vielleicht, ich sag mal, taktisch gut wählen und auch passend zum Unternehmen wählen. Und ein Obstkorb lockt jetzt auch nicht unbedingt jemanden hervor.
Fußball vielleicht in diesem Moment, wenn wir die Perspektive zur WM haben, ja.
Ja. Aber auch in Social Media, also wirklich offen zu zeigen, wie man ist. Also keine Fassade aufzubauen, die jetzt sagen wir irgendwie lupenrein ist, sondern sich zu zeigen, auch mal die Personen, die mit diesen Menschen zu tun haben, zu zeigen, das Unternehmen wirklich zu zeigen, den Arbeitsplatz zu zeigen, kann ich nur raten, dass man, ich sag mal, Open Door, dass man relativ genau das Unternehmen zeigen kann. Deswegen teilen wir auch eigentlich so viel auf Social Media, auch sehr ungefiltert, ungeschönt, weil wir sagen, du bekommst das, was du siehst. So, und deswegen versuchen wir nicht zu verstehen. Und da haben wir unglaubliche Erfahrungen gemacht. Seitdem wir Social Media angefangen haben, haben wir viermal mehr Bewerbungen bekommen.
Das ist also schon. Insta und TikTok dürfen kein Tabu mehr sein. Ich habe ein Video gesehen von einem Glasermeister. Das fand ich ganz cool. Ist, glaube ich, auch irgendwie durch Social Media gegangen, der sich irgendwo vorgestellt hat und da ist eine Glasscheibe zersprungen oder ähnliches. Also richtig so ein kleines Action-Video. Und das hat so viel Resonanz gehabt, so viel Klicks, der konnte sich vor Bewerbern natürlich gar nicht retten. Wobei man sagen muss, naja, wer will schon gerne ins Glasergewerbe gehen? Aber das war cool, weil es war einfach was völlig anderes war und ähnliches. Das ist natürlich so. Wie läuft das bei euch ab? Also kommen Unternehmen zu euch oder kommen Bewerber zu euch oder beides oder wie funktioniert das?
Beides, also beides kommt zu uns. Im Regelfall machen wir ja natürlich genauso Akquise wie jede Firma auch. Wenn wir sehen, okay, Firma XY sucht einen Netzwerkadministrator, dann begeben wir uns natürlich da auf die Suche. Wenn sich jetzt, sagen wir mal, ein guter Bewerber bei uns bewirbt, also Netzwerkadministrator vielleicht, und wir haben gerade keine passende Vakanz und wir sagen, diese Person ist gut, dann würden wir schauen, dass wir natürlich Einsätze für den suchen. Das ist so der Hauptbereich der Personalbeschaffung, genau.
Jetzt weiß ich, bei euch spielt ja noch was anderes eine Rolle. Profiling, DISC, Motivatorenanalyse, emotionale Intelligenz, Stressprofile. Ja, sagt sich der eine oder andere, was ist das denn alles? Wendet ihr solche Techniken an? Was bedeutet das?
Ja, also Thema Profiling, auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also wenn wir jetzt erstmal zum Thema Stress schauen, wir sind ja arbeitsschutztechnisch dazu verpflichtet, Arbeitsplätze zu bewerten aufgrund physischer, aber auch psychischer Gefährdung. Also da macht es durchaus schon Sinn und auch je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, sich mit dem Thema Stress ein bisschen auseinanderzusetzen, weil Krankenquote senken, geschütztes Umfeld bieten, wo die Mitarbeiter, ich sag mal, auch aufblühen können. Das ist so der eine Part vom Profiling. Der andere Part vom Profiling macht, also Thema, wie ist eine Person, also wie sieht die Welt, hat die vielleicht eine Zahl, eine Wissensaffinität, dann kann es Sinn machen, die auch in einen Bereich einzusetzen, wo diese Person vielleicht mit Controlling oder Buchhaltung zu tun hat. Es würde dann wenig Sinn machen, weil jemand, der auf Daten- und Faktenlage agiert, der möchte sich mit etwas tiefer beschäftigen. Wenn der aber täglich andere Tätigkeiten hat, Disposition zum Beispiel, dadurch, dass diese Person den Drang hat, sich sehr tief mit Themen zu beschäftigen und jeden Tag was anderes bekommt, das würde einen unglaublichen Stress bei dieser Person auslösen. Wenn man eine dominante Person hat und diese Person wäre eher, ich sag mal, im Kindergarten beschäftigt, die müsste die Dominanz unterdrücken. Also es wäre intelligent, das zu tun. Das heißt, da kommt ein Ungleichgewicht bei raus, würde vielleicht ein Boring-Out kriegen. Eine soziale Person, wenn man die als Führungskraft einsetzt und die muss mal Kündigungswellen machen, die kann sich danach einen Therapieplatz besorgen. So, das diese Überlegung, wenn man dann das hört, das kann man nur sagen, das macht halt Sinn. Was motiviert einen Menschen? Ja, Geld ist nett, aber um wirklich Performance auch in der Unternehmung zu kriegen, muss man sich schon überlegen, was motiviert die Leute denn noch? Oder ich finde immer sehr plakativ, über Wertesysteme zu sprechen, weil es aktuell irgendwie jeder tut. Aber bei mir zum Beispiel, ich mag Menschen, auf Menschen rumzutrampeln, finde ich nicht gut, hat mein alter Chef getan, was habe ich gemacht? Naja, irgendwann gesagt, den hier, tschüss. Ne? Also Menschen, wenn man irgendwie ein Wertesystem hat, jemand mag Lügen nicht, wird vom Partner belogen, wie reagiert so eine Person? Höchst verletzt. Das sind Überlegungen, die man machen muss. Emotionale Intelligenz, hat man Führungskräfte, die nicht emotionale Lagen des Teams wahrnehmen können, bitte nicht befördern. So, gute Fachkräfte sind nicht zwangsläufig gute Führungskräfte. Das sind so Überlegungen, die werden da sichtbar. Beispiel, haben wir eine Abteilung, sagen wir mal, wir haben eine Buchhaltungsabteilung, da sind 9 Personen sehr, sehr wissensorientiert, was natürlich sehr sinnvoll ist. Und wir haben eine Person dabei, die ist vielleicht, ich sag mal, die braucht ein bisschen mehr Leben sozusagen bei der Arbeit, ein bisschen Abwechslung. So, wenn man das nicht sieht, wie wird diese eine Person behandelt? Wie ein Aussätziger. Du bist falsch, wie du die Welt siehst. Diese Person ist nicht falsch. Sie ist potenziell vielleicht nur in diesem Bereich nicht richtig platziert. Und sowas wird durch Persönlichkeitsstrukturanalysen halt sichtbar. Haben wir ein Vertriebsteam. Gutes Beispiel von dir eben. 9 Leute sind eigennützig motiviert, eine Person altruistisch. Konflikt vorprogrammiert. So, und das, wie gesagt, das setzen wir an verschiedenen Stellbereichen halt ein. Erstmal, um Menschen in die eigene Leistungsfähigkeit zu bekommen, um zu sehen, hör mal, ist das überhaupt der richtige Job, den du hast oder nicht? Und dann halt Personalbeschaffung, die Leute richtig zu positionieren oder eine Organisation zu entwickeln. Ich kann es nur jedem raten, also meiner Meinung nach gehören solche Analysen schon fast in die Schulzeit. Zumindest dann würde Berufswahl ein bisschen besser funktionieren, weil ich sehr häufig vor Leuten sitze, die diesen Beruf hätten nie lernen sollen.
Absolut. Und das bringt mich zu einem weiteren Aspekt. Also wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite und das geht so um Personalsuche und ähnliches, dann ist es, in dem alten System ist es so mal, ich habe eine Stellenbeschreibung. So, diese Stellenbeschreibung sagt, ich suche jetzt jemanden, der genau da reinpasst. Das so wie ein, ich nenne mal das Beispiel Lego-Baustein. Ein Lego-Baustein, da fehlt mir noch ein roter Lego-Baustein, so ein halber, der muss dahin. Das ist natürlich völlig okay, wenn ich sage, ich brauche jemanden im Lager, der Stapler fährt. So, dann gibt's vielleicht nicht viele Versionen. Ich sage aber immer, okay, das mit dem Lego-Baustein ist so mal, finde ich gut. Jetzt überleg doch mal, was kann man mit einem Lego-Baustein alles bauen? Was ist damit möglich? Ihr kauft euch einen Lego-Baustein ein und jetzt könnt ihr danach überlegen, im Laufe eures Aufbaus, wo kann ich denn diesen Lego-Baustein noch besser einsetzen? Was kann ich denn damit machen? Und möglicherweise, so war es jedenfalls bei uns auch im Unternehmen, ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. Da kommen Leute auf mich zu und sagen, ach, das ist so schlimm, die wirtschaftliche Lage und ähnlich. Ich sage, hast du dir mal angeguckt, welche Leute du hast? Ja, ich weiß, die sind ja alle toll. Was können die denn? Ja, die machen das, was ich ihnen sage. Ja, siehst du, ich sage, das ist verkehrt. Was würden die denn gerne machen? Was können sie denn? Was bringen sie mit? Der eine ist vielleicht musikalisch, der steht mal auf der Bühne, macht dieses oder jenes. Ich sage, wenn du jemanden hast, der immer auf der Bühne steht, vielleicht kann der Unternehmenskommunikation. Ja, das macht im Moment Susanne. Ja, macht die das gut? Naja, das macht sie nicht so gerne. Ja, ich sage, dann überleg doch auch mal, ob der Emil das machen kann. Also, die Leute da einzusetzen, wo sie wirklich sagen, da habe ich Bock drauf, da will ich wachsen. Und wahrscheinlich macht ihr das ähnlich, wenn ihr so ein Profiling macht, oder?
Udo, ich wusste, der Podcast mit dir macht Spaß.
Oh, Dankeschön.
Also klar, man hat ein Stellenprofil, man hat gerade einen Schmerzpunkt, man sucht jemanden für die Position, weil da jemand fehlt. Dass man jemanden zeitweise da einsetzt, weil der Schmerzpunkt da ist, macht natürlich Sinn. Aber wie du schon gesagt hast, man muss schon überlegen, okay, ist das langfristig was für die Person? Wenn nämlich nicht, ja, dann kann man die Position irgendwann neu besetzen. Ne? Man hat, derjenige läuft vielleicht nur auf 30-40% Leistung, weil er gar keine Lust darauf hat. So, es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kenne große IT-Firmen und das ist verrückt, die nehmen sogar an Ausschreibungen teil und die kennen noch nicht mal die Basic-Qualifikation ihrer Mitarbeiter. Das ist also allein schon mal das ist schon mal tödlich. So, aber was ist dann noch wesentlich wichtiger? Die Soft Skills und die Interessen von den Leuten. So, wenn man dann jemand hat, der einen gewissen Teilbereich sehr gerne und sehr gut macht und auch da reinwachsen will, man hat da ein Projekt, man setzt den da rein, ja, Motivationssteigerung Deluxe, man setzt den nicht da rein und man gibt jemand anderes das. Ja, Demotivation. Also das ist ja nicht einfach für eine HR-Abteilung, nicht einfach ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl. Ist das richtige Arbeit, da wirklich individuell zu schauen, mit Leuten Gespräche zu führen? Aber es macht den Unterschied, was du gerade gesagt hast.
Ich stelle immer wieder fest, einer der größten Fehler, die ich beobachte, ist das FF-Prinzip. Ich mache Fachkräfte zu Führungskräften, die gar keine Führungskräfte sind. Habe ich im eigenen Unternehmen überlegt, ein Techniker, der konnte sich stundenlang hineinkriegen, der hat immer eine Lösung gefunden. Egal was es war, so lange rumgetüftelt. Und dann war mein Kollege der Meinung, tja, also da muss er die Abteilung leiten. Das hat dazu geführt, dass er völlig frustriert war, dass das, was die Führungstätigkeit den Leuten morgens zu sagen, pass auf, du fährst dahin, du machst dieses, du machst jenes, dann machen wir das. Das konnte er nicht und wollte er nicht. Letztendlich hat er gekündigt und sich selbstständig gemacht. Und jemand anders hat das übernommen. Und ich glaube, da ist es ganz genau, es ist wichtig, wenn jemand der Techniker ist, ja, dann gib ihm bitte jemand an die Seite, der diese Aufgaben übernehmen kann, die Führungsaufgaben. Aber lass ihn doch nicht alleine. Und es hilft wahrscheinlich auch nicht, ihn ein Wochenende auf ein zu schicken. Da guckt er sich um und sagt, was sind denn das alles für Leute hier? Ist nicht so mein Metier. Und ich glaube, das ist heute immer noch so, dass die Leute diese Fehler machen, oder?
Auf jeden Fall. Gute Fachkräfte sind nicht zwangsläufig gute Führungskräfte, das darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen, wenn man eine sehr gute Fachkraft hat, die hat halt eine gewisse Messlatte an die Arbeit. Und wenn die anderen Leute das nicht erfüllen können, was passiert denn dann?
Ja.
Happy ist die Person dann nicht. Und ich gebe dir da recht, also es macht Sinn, ich sag mal, Menschen mitnehmen, Mentoren vielleicht zu nehmen, die andere Menschen verstehen. Diese Personen brauchen natürlich auch Fachverständnis, weil sonst klappt die Kommunikation nicht. Man kann nicht nur, ich sag mal, Ringelpiez mit anfassen machen. Aber ja, man sollte genau hinschauen, ob diese Person wirklich dieser Position gerecht wird.
Nun beschäftigt ihr ja auch euch mit dem Schritt davor und dabei, nämlich zum Beispiel mit RFP, also Persönlichkeitsbildung. Jetzt sag mal RFP, habe ich gedacht, was könnte denn das sein? Ich habe es nachgeschlagen, ich weiß es ja. Wofür steht dieses RFP-Wochenende und warum muss man dabei sein?
Ja. Resilienz, Fokus, Priming sind die drei Faktoren, die relevant sind für Menschen, aber auch Organisationen. Also was macht eine Organisation widerstandsfähig oder einen Menschen? Also welche drei Faktoren sind wirklich relevant, um ja für sich auch ein gutes und erfolgreiches Leben zu haben? Wenn ich mit Resilienz, also werfen natürlich jetzt gerade viele mit rum mit dem Buzzword Resilienz, aber es ist ja keine neue Erfindung, sondern wie gehe ich mit Stress um und kann ich in gewissen Situationen Stress so regulieren? Also ich wirke nicht kompetenter, wenn ich anfange, im Betrieb rumzuschreien als Beispiel. Ja, also wie kann
gerade was verloren hinten, aber es macht nichts. Es wird
macht nichts, einfach weitermachen. Wir machen einfach weiter. Das ist authentisch. Auf jeden Fall Resilienz ist sehr, sehr wichtig, um zu schauen, okay, in welcher Situation befinden wir uns? Wir leben aktuell in sehr volatilen Zeiten. Kann ich das so regulieren, ohne dass ich kaputt gehe, ohne dass ich zerbreche? Und Fokus, also man sagt natürlich, hab Ziele in deinem Leben, aber die meisten erreichen sie nicht. Warum? Weil sie sich nicht darauf fokussieren, weil sie sich nicht die richtigen Fragen stellen. Was ist denn überhaupt ein Ziel, was du erreichen möchtest? Weswegen begibst du dich auf den Weg? Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Macht der Job Sinn oder nicht? Und Priming ist, ja, einfach nur Zustandsmanagement. Also dass man sagt, okay, wir kommen gerade in einen Kundentermin, der wichtig ist. Ich komme zu einem Date als Beispiel oder zu einer Bank, Kreditverhandlung, zum Bewerbungsgespräch und ich bin in der Lage, obwohl ich einen vielleicht schlechten Tag habe, in dieser Situation festzustellen, ich komme gleich in eine Situation, die wichtig ist. Ich muss in gutem Zustand sein und ich muss mich darauf konzentrieren können. Das sind so die drei Faktoren, die maßgeblich sind, warum manche Menschen eher im Leben scheitern oder manche Menschen Erfolg haben.
Das ist richtig. So, jetzt weiß ich, in dieser Veranstaltung, die geht ja relativ lange, da lauft ihr auch über Feuer. Was soll das denn? Da denke ich an diese Chucker-Leute, die sagen, oh, du schaffst das. So, so. Ja, aber bei euch hat das einen anderen Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall. Wir nutzen bei unseren Schulungen halt Kältetraining, Feuerläufe, aber auch Sprechen, rhetorische Thematiken, um bei den Menschen Referenzerlebnisse zu setzen. Also das ist eigentlich recht einfach. Stress, wenn wir eine gewisse Form von Stress haben in der Kältetonne zum Beispiel, kann niemand an seine Probleme denken. Geht nicht. Man kann sich darauf konzentrieren, zu atmen. Da hat man dann andere Probleme. Beim Feuerlaufen ist es ähnlich. Also Chakra bringt nichts. Chakra ist, kurzfristige Motivation, aber das Feuer ist halt 500 Grad heiße Kohlen, wo man mit nackten Füßen drüber läuft. Das ist eine sehr schöne Metapher eigentlich fürs Leben. Also weswegen gehst du los und weswegen bist du bereit auch mal ja, kurzfristig, wenn es ungemütlich geht, wird, aber trotzdem weiterzugehen. Also die
jetzt
Leute
muss ich
überlegen.
Zwischendurch einhaken, weißt du, weil die klar. Hörer werden sagen, das ist Blödsinn, das funktioniert nicht mehr im Feuer, das ist so heiß. Jetzt mal die Frage, wie häufig hast du das schon gemacht?
Boah, habe ich jetzt nicht gezählt, aber sehr häufig und ich habe noch sehr nicht erlebt,
also dass
ich...
Also du bist über Feuer gelaufen mit nackten Füßen, ohne dass du Blasen hast.
Ja, genau. Es ist warm und
cool.
Zart.
Ey, das ist cool. Das
macht Spaß.
Das macht Spaß. So, ich komme zu dir, wir machen das auch. Wir machen das
auf
auch.
Auf jeden Fall.
Cool. Ne? Und wenn man nicht Feuer machen will, kann man ja heiße Herdplatten nehmen zu Hause.
Genau, über irgendwas, wenn wir laufen. Genau. Ja, es ist ein Erlebnis. Also jeder, der davor steht, geht ja mit einem anderen Grund darüber. Der eine hat vielleicht, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht, ist vielleicht sehr introvertiert, will vielleicht extrovertierter sein, will ein Ziel erreichen. Und das ist einfach nur eine Metapher, sage ich jetzt am Ende des Tages. Und deswegen geht man los. Schönes Erlebnis. Oder du weißt es ja selbst, du bist ja selbst redentechnisch ja auch viel unterwegs. Wenn jemand einmal von einer größeren Menschenmenge gesprochen hat und merkt, ich bekomme das hin, dann setzt dies ja ein Referenzerlebnis. Dann merkt, okay, wenn ich es einmal hinbekomme, bekomme ich es auch öfters hin. Und genau das ist das Gleiche.
Ja, das stimmt schon. Ja. Okay, muss man sagen, also das heißt, ihr kümmert euch um die Menschen. Und so ist es ja auch im Unternehmen. Aber die Frage ist immer, ja, man bietet einen Kokon, einen Rahmen, in dem man den Mitarbeiter einbindet. Aber wo ist die Grenze zwischen dem, was du tust für andere und wo du sagst, das ist Eigenverantwortung. Du musst dich selber weiterbilden, du musst machen, du musst tun. Wie kriegt man das hin im Unternehmen?
Also die keine Beratung, Coaching, Mentoring ohne Auftrag am Ende des Tages.
Ja, das ist auch,
also
kenn ich auch.
Ne, das, weil sonst will man die Welt kann man nicht retten. Also das muss schon jemand signalisieren, dass er da ein Thema sieht, weil meiner Erfahrung nach Change. Ich habe unglaubliche Entwicklungen erlebt. Ich habe aber auch viele Menschen erlebt, wo es halt auch nicht funktioniert hat. Und meine Erkenntnis war da, wie gesagt, keine Beratung ohne Auftrag. Und die Menschen müssen da sein und müssen die Aufnahmefähigkeit und die Aufnahmebereitschaft haben. Wenn das da ist, dann sorgen wir dafür erstmal, dass theoretische Inhalte verstanden werden, weil dann spricht man dieselbe Sprache und dann kann man halt, weil Change, das, ich meine, du bist ja auch so lange in dem Bereich tätig, begleitest auch erfolgreiche Unternehmer, du ein kurzer Motivationsimpuls, ein kurzes Wochenendseminar, das ist jetzt nicht ganz so nachhaltig. Also man muss das über einen gewissen Zeitraum verfolgen und naja, den Impuls kann man setzen, tun muss die Person. Über das Feuer laufen muss die Person einfach selbst.
Naja, viele Menschen wollen Erfolg, aber die wollen nicht unbedingt den Preis dafür zahlen. Ne? Das heißt, also wenn du so etwas machen willst, dann musst du dir in gewisser Weise auch investieren. In dich selber, in Lernen, Weiterbildung, Interesse zeigen und dich vielleicht mit Themen beschäftigen, die du vorher nicht kanntest. Ich meine, das muss man in jedem Unternehmen machen. Ne? Was macht da so den verantwortungsvollen Arbeitgeber aus, der das aufnehmen soll? Was muss der tun, damit auch seine Mitarbeiter bei sich behalten? Mitarbeitenden, man muss ja mal aufpassen.
Mhm. Ja, es sind mehrere Faktoren, also die jetzt für eine gute Unternehmenskultur wichtig ist. Also wichtig ist erstmal, ich würde sagen, an erster Stelle Vertrauen. Also Vertrauen verbindet, also eine Arbeitskultur zu schaffen, wo man drüber sprechen kann, wo man sich auch mal, ich sag mal, streiten kann, wo man offen drüber sprechen kann. Hör mal, diese Arbeit gefällt mir nicht. Es macht mir keinen Spaß. Allein das aussprechen zu können, ist wichtig, weil dann kann man frühzeitig damit arbeiten. Dann kann man frühzeitig sagen, okay, komm, wir haben jetzt keine offene Vakanz in dem Bereich, aber ich behalte das auf dem Radar. So, oder wir qualifizieren dich weiter. Also dieser Dialog ist wichtig. Nicht nur zu sagen, mach deinen Job, ich bezahle dich dafür. Also Vertrauen ist die absolute Grundlage. Der Umgang mit Fehler ist absolute Grundlage, weil sonst fangen auch die an, die Mitarbeiter Fehler zu verheimlichen. Und ja, ich sag mal, den Menschen gibt den Grund, etwas zu tun und feier auch kleine Erfolge, weil selbst die kleinste Tätigkeit trägt dazu bei, dass die Unternehmung Erfolg hat.
Plus zwei Fragen. Und zwar, wenn du einem jungen Menschen, der sich beruflich orientiert, einen Rat geben würdest, welcher wäre?
Was macht dich glücklich? Eigentlich nur eine Frage, was macht dich wirklich glücklich? Weil wenn man etwas tut, was zumindest 60-70% sagt, das mache ich gerne, dann fühlt sich's nicht wie Arbeiten an.
Okay. Und jetzt komme ich zurück auf den Post, auf den 55-Jährigen mit der gleichen Frage. Welchen Rat würdest du diesem 55-Jährigen geben, wenn er sich bewirbt?
Mhm. Okay. In Bezug auf was? Also
naja, also welche Perspektive? Was sollte er machen? Da wäre der Tipp, den du gegeben hast, mach das, was dich glücklich macht, wahrscheinlich nicht der richtige Rat, sondern wem würdest du sagen, wie machst du dich interessant? Wie kommst du rein? Wie findest du überhaupt dein Publikum an Unternehmen? Was würdest du dem sagen? Außer natürlich, sag, komm zu uns, wir vermitteln dich, das ist klar.
Ja, also der wichtigste Faktor für ein Ja oder für ich sag mal, eine gute Zusammenarbeit, für einen guten Start, also Zuversicht und Optimismus. Also wenn man das, eigentlich ist es prinzipiell dasselbe, wenn man irgendwo im Gespräch sitzt und die Gegenüber merken, dass man das gerne macht. Also dass man nicht nur das Gefühl gibt, ich will noch die letzten Jahre absitzen, sondern wirklich, ich mache das gerne. Ich möchte arbeiten, ich interessiere mich dafür. Das ist eigentlich der wichtigste Faktor. Weil die meisten Jüngeren haben jetzt nicht so viel Lust. Das ist vielleicht auch sehr pauschal gesagt, aber...
Hey, das ist guck mal, und jetzt haben wir was ganz anderes. Super. Prima, jetzt zum Ende des Podcasts ist es klar, dass jetzt was anderes passiert ist. Ist super. Also für alle Zuhörenden und die das nur hören, jetzt ist die Leinwand, die dahinter ist, die das Hintergrundbild zeigt, die ist jetzt abgerauscht nach oben und das ist cool. Das ist genauso wie in einem Werbungsprozess, wo jetzt der Gegenüber eine Frage stellt und sagt, ach du Scheiße, jetzt bin ich abgeraucht. Mein lieber Florian, das war ein super toller Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn du den Menschen noch irgendwas auf den Weg geben würdest, außer dass er sagt, ja, also googelt, wir findet mich. Florian, was würdest du Menschen aus deiner langjährigen Expertise auf den Weg geben?
Fakt ist, die Kunst, Erfolg zu haben, ohne sich Feinde zu machen, ist einfach ein Zitat, was ich nochmal in Erinnerung rufen will, weil mir hat's geholfen.
Ich danke dir sehr dafür. Herzlichen Dank.
Ich danke dir. Danke an euch. Tschüss.
Tschüss.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.